365 über Medien reden. Der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Für unser Radio- und Podcast-Format Mental Health Radio dürfen wir Gespräche mit Expertinnen und Experten führen. In den monothematischen Magazinsendungen, die im DAB Plus Radio Radio Technikum und auf allen üblichen Podcast-Plattformen abzurufen sind, finden sich Zitate dieser Expertinnen-Gespräche. Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Die klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin Helene Wimmer kommt eigentlich aus der Palliativszene. Das hat sie aber nicht daran gehindert, in den Covid-Tagen die Aktion Wir stärken Stärken zu entwickeln und in jenem Team mitzuwirken, das dann auch das Projekt Gesund aus der Krise für Kinder und junge Erwachsene etabliert hat. Heute bei Mental Health Radio und als Gespräch in voller Länge auch auf 365. Helene Wimmer. Helene Wimmer, Gesund aus der Krise, ein Erfolgsprojekt, 15 Einheiten kostenlos für junge Erwachsene bis 20.
21.
Bis 21. Und dann bekommt man Betreuung von klinischen Psychologinnen oder von Psychotherapeutinnen. Braucht es denn dafür eine Diagnose? Muss man also krank geschrieben sein, um das in Anspruch nehmen zu dürfen?
Nein. Und es freut mich, das berichten zu können. Und das war auch anfangs die große Überraschung. Warum keine Diagnostik vorab? Nein, man braucht es nicht, weil es Sinn macht. Ja, es ist, also ich steige jetzt gleich ein mit meiner Einstellung. Es ist so, ich sage immer, wir leben eigentlich in einem Krankensystem und nicht in einem gesunden System. Wir brauchen Diagnosen und erst wenn das soweit ist, dann bekomme ich eine Unterstützung, eine Dienstleistung quasi. Und das ist eigentlich viel zu spät. Ja. So weit soll es ja nicht kommen. Und daher finde ich Gesund aus der Krise sensationell und bin sehr stolz, dass ich da die Grundsteine mitlegen durfte, schon mit dem Projekt Wir stärken Stärken, einem kleineren Projekt, das wirklich noch zu Fuß gemacht wurde und mitten in der Covid-Pandemie aufgebaut wurde, im Homeoffice mit, also wir waren 3 Teilzeitkräfte und haben versucht, das österreichweit auszurollen und einen Pool an Behandlern aufzubauen. Und ja, genug Psychologinnen, damals waren es nur klinische Psychologinnen, für das Projekt zu gewinnen.
Woran liegt denn das Ihrer Meinung nach, dass wir zwar beim Zahnarzt über Prävention nie nachdenken und da gehen wir eben hin, damit wir keine Wurzelbehandlung brauchen, sondern dass alles mit einer Plombe gut ist, und im psychischen Bereich gibt es dafür noch gar keine gelernten Techniken? Wäre es nicht sinnvoll, dass wir uns alle 3 Monate mit einer klinischen Psychologin oder einer Psychotherapeutin einfach nur mal darüber unterhalten, wie es uns geht?
Ja, das wäre Luxus. Ja, ich denke, das sollte man sich gönnen. 3 Monate ist wahrscheinlich jetzt, wenn man es mit dem aktuellen Versorgungssystem betrachtet, großer Luxus und wahrscheinlich ein bisschen Utopie. Aber ja, man braucht Utopien, um voranzukommen. Und ich denke, es muss nicht das Gespräch sein alle 3 Monate, sondern es sollte das Wissen sein, dass ich weiß, ich könnte, wenn ich Probleme habe, wohin gehen kann und ich weiß wohin, dann wären wir schon mal einen riesengroßen Schritt weiter.
Dass ich das Setting überhaupt einmal erlebe,
genau,
um dann auch darauf zurückgreifen zu können, wenn es mir nicht so gut geht. Warum hat man eigentlich bei Psychologinnen, bei klinischen Psychologinnen so lange von klinischen Psychologinnen gesprochen und nicht von Anfang an eigentlich von klinischen Gesundheitspsychologinnen? Geht es nicht eben auch um Orientierungssuche? Geht es nicht eben auch um Problemlösung, die nichts mit Krankheiten zu tun hat? Stichwort, wenn sich die Eltern scheiden lassen bei jungen Menschen, oder Stichwort, wenn ich nicht genau weiß, wie ich mich gendermäßig lese?
Naja, da sind wir eigentlich total in der Geschichte drinnen, wie sich die Berufe entwickelt haben. Und das ist ja ein großer Benefit, dass wir jetzt in Gesund aus der Krise wirklich als Berufsgruppen zusammenarbeiten, die Psychotherapie und die klinische Psychologie. Vielleicht zur Info, es gibt sowohl die Gesundheitspsychologie als auch die klinische Psychologie als eigene Berufsbezeichnungen, was sich mit dem neuen Psychologengesetz 2013 etabliert hat. Vorher war es quasi ein Berufsbild. Das ist dem geschuldet, dass man eben versucht hat, klarer zu trennen und klinisch-psychologische Behandlung wirklich für Leute anzubieten, die bereits eine Diagnose haben, also krankheitswertig ist. Und ja, da sind wir wieder beim System, beim Krankheitssystem. Ohne Diagnose gibt es keine Leistungen. Und ich denke, jeder im Psy-Beruf ist der Meinung, es sollte schon früher angesetzt werden. Nur wenn ich davon nicht leben kann, ist es eben so eine Geschichte. Und ich komme aus der Palliativszene und dort gibt es viele, viele sehr, ja, ich finde, sehr achtsame Menschen, die tätig sind. Und ich möchte nur den Arzt Borasio zitieren, der gesagt hat, wir sollten viel mehr die Aufmerksamkeit auf das, was Sinn macht, legen und viel weniger auf das, was machbar ist. Und ja, diese Entwicklung in den Berufen hat sie wahrscheinlich aus dieser Geschichte herausgebildet, dass wir versucht haben, als klinische Psychologen auch ein Stück vom Kuchen zu bekommen und davon leben können, was wir den Menschen da bieten. Ja.
Bevor wir dann noch einmal auch zu den Generationen kommen, zurück zu Gesund aus der Krise. Also da können sich junge Erwachsene eben auch melden, wenn es um Orientierungssuche geht. Es muss kein Krankheitsbild sein, alles, was sie sozusagen belastet. Mhm. Und wie ist denn das grundsätzlich? Wodurch, falls es Unterschiede gibt, unterscheiden sich denn diese Therapiesitzungen oder gibt es ein anderes Wort dafür, damit man es nicht wieder mit
Krankheit… Wir nennen es Behandlungen, Beratungen und Behandlungen, ja.
Beratungen, ja. Und Behandlungen. Wodurch unterscheiden sich die bei jungen Menschen von sogenannten Erwachsenengesprächen?
Also bei jungen Menschen geht es ja wirklich ganz viel um diese Lösung der Entwicklungsaufgabe, ja. Ich muss vom Kind über den Jugendlichen zum Erwachsenen, habe wahnsinnig viele Entwicklungsaufgaben zu lösen. Also gerade die sexuelle Entwicklung, Identitätsbildung. Wo bin ich, wo reihe ich mich im sozialen Leben ein? Also es ist unheimlich vieles, was zu tun ist. Und genau das blieb ja in der Covid-Pandemie natürlich auf der Strecke. Und darum gibt es ja auch noch mehr Probleme. Ich möchte nicht sagen, dass es vor der Covid-Pandemie nicht so war. Also es ist nur an die Oberfläche geschwappt, würde ich sagen. Und ja, der Unterschied ist, es ist nur so viel Suche, es ist eine Orientierung, es ist frühzeitig schauen, okay, bin ich überhaupt richtig? Was ist normal? Und das ist jetzt leider schon ein sehr strapazierter Begriff, normal, aber gerade die professionellen Psy-Berufe, und da nenne ich bewusst die klinischen Psychologen und Psychotherapeutinnen, die wissen einfach, wo ist es krankheitswertig und wo ist es noch gesund. Und darum finde ich es auch so schön, dass wir qualitätsgesichert arbeiten und wirklich vorab prüfen, wer behandelt in diesem Projekt. Und das ist schon, finde ich, eine ja, tolle Sache in Gesund aus der Krise, dass wir hier auswählen können und trotzdem so viele mitmachen. Ja.
So viele mitmachen, dazu kommen wir auch noch. Wer meldet sich dafür? Sind das nur die, die nicht ausgelastet sind?
Das war genau die Sorge, aber nein, 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 zum Glück nicht. Und wir haben wirklich, also wir haben einige Jahre Berufserfahrung, die Voraussetzung sind. Und die meisten Behandlerinnen haben einfach, weil sie das Projekt so gut finden, einzelne Plätze freigehalten, Ressourcen freigeschaufelt, dass sie übergesund aus der Krise behandeln können, weil wir eben Klientinnen erreichen, die sich sonst nicht leisten könnten und nicht versorgt sind.
Ich habe nicht zuletzt nach dieser speziellen Betreuung von jungen Erwachsenen gefragt, weil ja auch die physiologische und die physische Entwicklung in dieser Zeit eine besondere Rolle spielt. Also gerade bei Suchtverhalten, das Hirn entwickelt sich erst, oder auch bei sexueller Orientierungssuche. Spielt der Körper eine größere Rolle? Körper und Seele haben immer miteinander zu tun, aber ist das in Jugendjahren noch einmal ausgeprägter vielleicht als später?
Natürlich, weil irgendwann gewöhnt man sich an den hormonellen Zustand und weiß damit zu arbeiten. Das ist so wie Kleinkinder, die beginnen. Da merkt man, die machen einen Entwicklungsschub, wenn sie plötzlich öfter stürzen, permanent hinfallen. Da merkt man, okay, das Hirn ist noch nicht mitgekommen mit der körperlichen Entwicklung und da braucht es einfach einen besonderen Schutz, eine besondere Aufmerksamkeit, Achtsamkeit vom familiären Umfeld, vom sozialen Umfeld, um diese Kinder und Jugendlichen durch diese Entwicklungsphase unbeschadet hindurchzubringen. Und gerade in der Adoleszenz ist es halt weniger dieses vor körperlichen Schäden schützen, sondern vielmehr eben vor psychischen Beschädigungen. Ist ein hartes Wort, aber leider sehen wir halt, dass das ganz oft passiert ist, ja.
Jetzt finden wir beide das großartig, dass hier endlich die Berufsgruppen Psychotherapeutinnen und klinische Psychologinnen nicht parallele Wege gehen, sondern einen gemeinsamen Weg. Trotzdem an Sie die Frage auch, um die Unterscheidung vielleicht ein bisschen klarer zu beschreiben. Bei welchen Themenfeldern ist denn Ihres Erachtens eine klinische Psychologin besser geeignet in der Betreuung eines jungen Erwachsenen und wo wäre es eher eine Psychotherapeutin oder ein Psychotherapeut?
Also im Rahmen von 15 Einheiten, maximal 20, gibt es keinen Unterschied. Ja? Es ist die Beziehung, die wirkt, also primär in dieser Zeit wirkt. Vor allem, es heißt, ganz schnell eine gute Beziehung herzustellen zu dem Kind, zu dem Jugendlichen. Und dann ist die Ressourcenstärkung und einmal das Kennenlernen vom Umgang mit zum Beispiel nur einem Problem. Ja. Ich muss nicht 10.000 Baustellen aufmachen in 15 Einheiten. Es geht einfach einmal um die Erfahrung, wie kann ich selbst wirksam werden und wie spürt sie das an und wie kann ich in Zukunft eventuell mit anderen Problemen umgehen. Es geht einfach ganz viel einmal um dieses stärkende Erlebnis und das können sowohl die klinischen Psychologinnen als auch die Psychotherapeutinnen ausgezeichnet. Und mir ist eben auch ganz wichtig, dass genau diese Gruppe von Behandlerinnen auch wissen, wann sie intervenieren müssen, ja, wenn es zu viel ist. Und das traue ich denen zu und genau das unterscheidet uns, glaube ich, auch am Markt von vielen anderen Angeboten. Und das ist unglaublich wichtig.
Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, 7 Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Beziehung ist immer größer als das Problem oder sollte zumindest größer sein als das Problem. Was mache ich, wenn ich mit einer Psychotherapeutin, die mir da vorgeschlagen wurde, oder mit einer Psychologin nicht auskomme? Dann darf ich wechseln, oder? Das darf man da auch bei gesundester Krise.
Genau, ja. Also man darf einmal wechseln, ja. Und das ist auch legitim, weil also jeder von uns kennt das, wenn man schon in den Raum reinkommt und das spürt sich nicht gut an, dann wird da kein guter Erfolg rausschauen. Ja.
Dann lassen Sie uns doch teilhaben, wie hat denn dieser Weg, der sonst sich gegenseitig nicht nur wohlgesonnenen beiden Verbände der Psychologinnen und der Psychotherapeutinnen bei dem Projekt zusammengefunden?
Das ist recht rasch erklärt. Es gab vom Ministerium die Bedingung, die Auflage, wenn dann miteinander. Und gut so, ja. Und endlich ist es gelungen, den Sinn, den Inhalt, den Menschen vor diverse, ja, historisch gewachsene Problemstellungen zu stellen. Und das ist fein.
Es soll unser Gespräch nicht dominieren, aber woher kommt denn überhaupt diese Distanz zwischen diesen beiden so doch eher verwandten Themenfeldern, Psychotherapie und Psychologie? Hat das was zu tun, dass sich die Geschwister zu nah sind und vielleicht deshalb immer betonen müssen, was an ihnen besonders ist?
Ich glaube, sie haben sich zusammenentwickelt. Also es war immer so, die Psychologie hat sich aus dem akademischen Bereich entwickelt, war immer akademisch und die Psychotherapie hat sich einfach aus verschiedenen Schulen und ja, ganz bunt gemischt entwickelt und hat sich erst langsam auch qualitativ der Psychologie angenähert oder umgekehrt. Also ich will da in keinster Weise weiter in dieses Horn blasen, weil ich finde, das ist kontraproduktiv und wir haben genug Kinder und Jugendliche, auch Erwachsene oder Ältere, die uns brauchen und der Markt ist groß genug. Jedoch war es einfach wahrscheinlich, ich kann ja auch nur auf Erfahrungen der Altvorderen zurückgreifen, dass es einfach Lobbyarbeit war, wo halt die Psychotherapie die Nase vorn gehabt hat, sodass sie ins ASVG kamen, lang vor uns, haben auch einen harten Weg hinter sich. Und naja, natürlich macht es Unmut, dass der eine für die Leistung bezahlt wird und der andere nicht. Und da bin ich jetzt schon bei gesund aus der Krise und das ist auch mit ein verbindender Faktor. Es ist das Honorar für alle gleich und damit ist einfach einmal ein großes Konfliktthema ausgeräumt.
Bleiben wir auch bei dem, was gelingt und machen wir nicht den Fehler, immer nur auf die Fehler zu schauen oder auf das, was vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Trotzdem ist Gesund aus der Krise für mich auch wieder eines dieser Projekte, das sich in eine Reihe von engagierten Dingen reiht, die in den letzten Monaten und Jahren Gott sei Dank passieren. dass wir zu Recht fordern, dass klinische Psychologie, dass Psychotherapie auf ICAT kostendeckend ersetzt werden sollte, dass es mehr Kinder- und Jugendpsychiatrieplätze braucht etc. Ich muss Ihnen aber gestehen, je länger ich in der Materie tätig bin, desto weniger reicht mir das. Da reden wir fast immer nur von Sanierung. Was müssten wir, was könnten wir tun, damit weniger Kinder und junge Erwachsene krank werden?
Sehr vieles, ja. Und ich glaube auch nicht, dass das nur ein Thema der Psychotherapie oder der klinischen Psychologie ist, sondern dass wir da den multiprofessionellen Ansatz wählen müssen und auch die Gesellschaft mit einbeziehen müssen. Wir haben ein biopsychosoziales Gesundheitsmodell und ich glaube, das ist heutzutage keine Diskussion mehr.
Es geht also um das, was man ererbt hat. Es geht um die ersten sozialen Kontakte und ums Wesen des Menschen. Als den drei Faktoren,
nicht nur die ersten, einen, die laufenden.
Die laufenden, ja. Die einen dann vulnerabel oder verletzlich machen oder stabil.
Genau, genau.
Deshalb ist man aber noch nicht krank, selbst wenn man was ererbt hat oder so.
Nein, nein. Ich kann ja, wenn da was fehlt, kann ich ja auf der anderen Seite ein bisschen aufpolieren und ein bisschen mehr geben und dann kann sich das andere auch mitentwickeln oder nachentwickeln. Und also es ist nichts in Stein gemeißelt und das ist ja auch die lebenslange Entwicklung, zum Glück. Also, und ich selbst bin ja in der Praxis auch sehr viel eher am Lebensende tätig und selbst da ist in den letzten Lebenstagen noch sehr viel Persönlichkeitsentwicklung und Entwicklung im unmittelbaren sozialen Umfeld möglich. Und ich sehe das als etwas ganz Wichtiges für die Gesellschaft, weil da sind wir schon beim Bewältigen von Krisen, Lebenskrisen, existenziellen Krisen, was uns aber im Nachhinein stärker macht, im Sinne eines posttraumatischen Wachstums. Und niemand von uns entwickelt sich auf der Wolke 7, sind die Täler, die uns weiterbringen in Wahrheit. Aber ich brauche ein Umfeld, das mich dann wieder rauszieht.
Eine Frage wäre in dem Zusammenhang zum Beispiel die Betreuung von Angehörigen, von Klassenkolleginnen, von Hinterbliebenen, wenn es einen Todesfall rund um ein psychisches Problem gibt. Mhm. Suchttote, Suizidtote, was auch immer. Denken Sie, dass wir uns dahin entwickeln können, dass neben der Hilfe am Tag des Geschehens, die es gibt mit der Krisenintervention, dann auch eine weiterführende Betreuung was Selbstverständliches werden könnte?
Unbedingt. Also ich sehe uns da sowieso in der Verantwortung, multiprofessionelle Teams wohnortnah zu etablieren, sowie zum Hausarzt, dass man auch weiß, okay, ich kann dorthin gehen, wenn ich ein psychosoziales Problem habe. Und da zähle ich die Sozialarbeiter genauso dazu wie die Psychoberufe. Und dass man einfach dann die Karte zieht, die es in dem Moment braucht. Weil es braucht nicht immer das Gleiche. Ja. Und es braucht auch nicht immer die klinische Psychologie oder Psychotherapie. Es hilft oft auch ein gutes Gespräch mit Ehrenamtlichen.
Da gibt es zwei Stichworte dazu. Das eine, es gibt keine Studie, die nicht ausweist, dass diese wirtschaftliche Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft ein Hauptfaktor für psychische Probleme ist. Wenn wir also an mehr Verteilungsgerechtigkeit arbeiten würden, hätten wir schon einen wichtigen Stressor in den Griff bekommen.
Klar. Mhm.
Und das zweite, das Thema ehrenamtlich. Das Gefühl der Freude ist das Einzige, das man teilen kann mit den anderen und das man auch weitergeben kann. Und wenn man sich anlächelt, dann lächelt die andere oder der andere auch. Mhm. Ist das das Geheimnis des Ehrenamts, dass ich mich besser fühle, weil ich spüre, dass ich den anderen auch Freude machen kann?
Ich würde sagen, es ist nicht nur die Freude, es ist auch die Trauer, die man gemeinsam durchlebt. Ja, es ist nicht nur die Freude und wie ich vorhin gesagt habe, es ist nicht die Wolke 7, die uns weiterbringt. Oft hat man das Gefühl, was Sinnvolleres zu tun, wenn man einfach einmal mit jemandem mitweint. Ja? Und weil ich das jetzt sage, möchte ich ja einen Appell an die Medien richten, ja? Weil ich doch das Gefühl habe und immer wieder die Hände über dem Kopf zusammenschlage, wenn Psychoberufe in Filmen vorkommen, die werden meist als selbst schwerstbedürftig dargestellt. Sodass quasi der Patient die Psychologinnen oder Psychotherapeutinnen stützen muss. Und das ist es absolut nicht. Ja, es ist eine sehr, sehr feine Abstimmung, wie gehe ich mit dem Patienten mit und wo steige ich ein und versuche ihn wieder in seine Stärke zu bringen. Und ja, ein Stück weit mitfühlen ist wichtig, aber eben nicht zerfließen. Also vielleicht hört das irgendjemand.
Heute bei 365 die klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin Helene Wimmer. Sie haben es eingangs schon erwähnt, Sie beschäftigen sich viel auch mit älteren Menschen. Gibt es denn sowas wie gesund aus der Krise auch für Ältere oder für Angehörige von älteren Menschen, beispielsweise für Angehörige von demenzkranken Menschen?
Ja.
Wenn man Demenz, soll man ja nicht sagen eigentlich, oder? Das ist ja ohne Sinn, das ist eigentlich nicht der richtige Begriff. Gibt es einen besseren dafür? Vergesslichkeitskrankheit? Oder?
Fällt mir jetzt keiner ein. Aber ja, es gibt ein Projekt, ja, das Angehörigengespräch. Auch ein tolles Angebot. Das ist allerdings wieder eine andere Abwicklungsstelle, sehr ähnlich aufgebaut wie Gesund aus der Krise mit einer zentralen Anlaufstelle, wo sich Angehörige melden können. Und dort sind 10 Gespräche für die pflegenden Angehörigen möglich. Leider nicht für die Patientinnen. Da ist eigentlich der Ansatz, es sollte über das Pflegegeld finanziert werden. Aber wie wir alle wissen, ist Pflege zu Hause ohnehin teurer als was man bekommt. Und die psychologische Betreuung oder psychotherapeutische Betreuung wird dann meistens relativ weit hinten in der Prioritätenliste angelegt.
Jetzt ist uns bei unserer Mental Health Days Studie des vorigen Jahres, die wir mit 7000 jungen Erwachsenen durchführen konnten und die von der Publizistik Dr. Tobias Dienlin in Zusammenarbeit mit dem Paul Plehner konzipiert wurde von der MedUni Wien, aufgefallen, dass sich über 90% der jungen Erwachsenen zufrieden gezeigt haben mit ihrer Situation mit Freunden und Familie. Sie haben sich sogar zu über 80% zufrieden gezeigt mit der Schule. Aber trotzdem haben 27% dieser 7000 jungen Erwachsenen und Kinder angegeben, dass sie sich in den letzten 2 Wochen vor Ausfüllen des Fragebogens durch Suizidalität belastet gefühlt haben. Da ist was passiert in dieser Zeit der multiplen Krisen. Ich fühle mich zu Hause wohl, bin eigentlich zufrieden, aber auch meine Eltern, die wohlhabend sind, auch meine Eltern, die fürsorglich sind, haben nicht verhindern können, dass ein Verwandter an Covid gestorben ist. Dementsprechend brauchen wir für die Bewältigung von Problemen verstärkt Profis von außen. Und diese Biedermeier-Idee, wenn es mir in der Familie gut geht, geht es mir ganz umfänglich gut, ist nicht mehr State of the Art, oder?
Nein, vor allem, weil ja die Familie in dem Sinne auch nicht mehr für alle verfügbar ist, so wie man es gedacht hat, ja, was sicher gut und sinnvoll ist, wenn man sie hat, aber es gibt so viele verschiedene Systeme, in denen Kinder jetzt groß werden und wichtig ist, also es hängt weniger davon ab, wer rund um mich herum ist, sondern vielmehr von dem, wie ist jemand für mich verfügbar. Und das haben wir wieder bei der Beziehung. Habe ich jemanden, der mich sieht, der mich wertschätzt, der fragt, wie geht's dir? Und wenn ich so jemanden habe, egal in welchem System die Kinder und Jugendlichen leben, dann wird die Sache gut gehen. Und da bin ich beim Frankl, ja. Es gibt auch widrigste Umstände, unter denen man wachsen kann und durchkommen kann und sich unbeschadet entwickeln kann. Und ich glaube, der Schlüssel ist einfach zu viel mehr Menschlichkeit und weniger Leistungsstreben. Und da sind wir sicher in einem Umbruch. Das Narrativ, dass es wird besser, es wird immer mehr, es geht bergauf. Wir sind unverwundbar hier in Mitteleuropa. Die Blase ist geplatzt. Das ist nicht mehr. Und daher ist es ja nicht so, dass nur die Kinder und Jugendlichen unter der Situation leiden. Wir haben ja Eltern, die genauso viele Sorgen haben und Kinder spüren, wie es den Eltern geht. Und ich glaube, dass uns die Kinder und Jugendlichen teilweise sogar einiges voraus sind im Umgang mit dem, wie geht's mir. Und wir Erwachsene sind einfach in der Regel verkopfter und glauben, so tun zu müssen, als wäre alles gut. Und haben in Wahrheit auch nie gelernt, Hilfe anzunehmen. Und ich glaube, wir müssen das über die Generationen hinweg angehen, Angebote schaffen und ja, allgemein das Bewusstsein und die Sensitivität erhöhen.
365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch 666 mit Barbara Heid. Sie ist vom Verband der österreichischen Psychotherapeutinnen. oder das Gespräch 744 mit Caroline Tschulen. Sie ist Geschäftsführerin der Kinderliga. Oder das Gespräch 711 mit Gertrude Bogi. Sie leitet die Boje, das Ambulatorium für Kinder und junge Erwachsene bis 18. Über die Generationen hinweg führt mich zu der Frage, sollte man nicht aus Prinzip Mehrgenerationenhäuser bauen? Sollte es nicht bei jeder Schule auch ein Altersheim geben?
Wäre wunderbar, ja.
Sind da diese separierenden Ideen nicht das Gift, das wir da jetzt gerade ernten, oder auch diese falschen Wege, die wir gegangen sind?
Auf alle Fälle. Also es ist nicht gut, Leute in ein Pflegeheim abzuschieben oder es ist ja meistens gar nicht so, also ich glaube, ich habe ein bisschen Erfahrung mit diesen Leuten. Es wollen die Leute auch niemanden zur Last fallen. Das ist ja oft der Grund, warum Leute sagen, nein, ich gehe lieber ins Pflegeheim. Meine Kinder, meine Enkelkinder haben alle genug zu tun. Ich will keine Last sein. Und da sind wir wieder bei unserer Leistungsgesellschaft. Was bin ich wert, wenn ich nichts mehr zum wirtschaftlichen Wachstum beitragen kann? Und in diesem Dilemma sind sehr, sehr viele Ältere, die dann ja körperlich nicht mehr weiter können und vor der Entscheidung stehen.
Viele Menschen sprechen über ihre seelischen Probleme, psychischen Probleme deshalb nicht, weil sie die nahen Verwandten nicht noch mehr belasten wollen. Das gilt für Junge wie für Alte, wie Sie es gerade beschreiben. Dazu eine zweite Frage. Es gibt ja diese enormen Unterschiede in der Kommunikationsfähigkeit der Geschlechter. Welche Initiativen könnten wir setzen, dass Männer und Burschen lernen, über Gefühle zu sprechen?
Zum einen sehen wir jetzt bei gesundester Krise, dass die Altersgruppe unter 10 Jahren mehr wird. Und unter 10 Jahren haben wir mehr Burschen, also mehr Burschen als dann bei den Älteren. Es sind immer noch tendenziell mehr Mädchen, die im Projekt teilnehmen. Ich glaube, da muss man eben genau in dieser Altersgruppe auch ansetzen, dass die das früher kennenlernen, bevor sie in die Stereotype reinkommen. Und ich glaube auch, Burschen sind, also ich sehe es selbst, mein Sohn heißt übrigens auch Tobias, der ist jetzt 12, wird 13. Die Burschen und die Mädchen sind in der Pubertät komplett unterschiedlich unterwegs. Also die Burschen sind deutlich hinten nach, also bei denen, die ich so kenne. Und da bräuchte es wirklich gezieltere Vorgangsweise für Burschen. Und das kann ich in dieser Altersgruppe, glaube ich, nicht mischen, weil die Kinder sind rein kognitiv auf einer anderen Ebene unterwegs. Ja.
Kennen Sie eigentlich aus der Wissenschaft und oder auch aus Ihrer persönlichen Erfahrung andere Gründe für diesen Geschlechterunterschied als das Rollenverständnis? Mir ist keiner bekannt, aber
Nein.
Schon erschütternd, oder? Eigentlich.
Ja, ist erschütternd.
Männer fragen nicht um Hilfe, Männer kennen keinen Schmerz und sie glauben, sie müssen alles alleine lösen.
Ja, ist doch super, wenn es funktioniert.
Aber das kann es eigentlich nicht.
Nein.
Gesund aus der Krise, natürlich macht gesund aus der Krise keinen Unterschied, ob sich eine junge Dame, ein Mädel meldet oder ein Bursch. Aber auch hier die Frage, gibt es dann unterschiedliche Ansätze und Annäherungen eigentlich auch in Ihrer Praxis, wie Sie mit den Buben umgehen, weil Sie es gerade schon so beschrieben haben, und wie mit den Mädchen?
Ja, natürlich ist es wahrscheinlich was anderes. Ein Bursche spricht was anderes an. Also wenn Behandlerinnen mit den Burschen Tischfußball spielen, ist das sicher für den Burschen in dem Moment cooler als für die Mädchen. Also einen gewissen Unterschied kann man ja auch nicht leugnen. Ja. Und sicher muss ich, egal ob es Bursche, Mädchen oder was auch immer, ich muss das Kind, den Jugendlichen dort abholen, wo er ist. Und das kann auch beim Mädchen der Tischfußball sein. Das ist so unterschiedlich, ja. Wir sind Individuen.
Und so soll es auch sein, und das wollen wir doch auch für unsere demokratische Gesellschaft. Wir wollen ja Menschen, die so sein dürfen, wie es ihre Talente, ihre Begabungen und ihre Neigungen hergeben, solange sie die Freiheit der anderen nicht beschädigen. Und wir wollen nicht, dass alle gleich sind. Das wollen Diktaturen, oder?
Ganz genau.
In diesem Sinne, weiter mit Gesund aus der Krise. Es wird weitergehen, oder?
Auf alle Fälle, also es beginnt jetzt wieder im Mai, wird hoffentlich alles unter Dach und Fach sein, die vertraglichen Rahmenbedingungen, und dann wird es weitergehen fürs nächste Jahr. Und wir würden uns schon wünschen, dass genau so ein Ansatz unabhängig vom Föderalismus auch für die restlichen Angebote gewählt wird, weil es einfach kosteneffizienter ist, als wenn wir schon bei der Wirtschaftlichkeit sind, deutlich günstiger ist, als wenn man das wieder auf tausende verschiedene Projekte aufteilt.
Weil Gesund aus der Krise ist bundesweit.
Genau.
Und unterstützt von den Ministerien, koordiniert von euch.
Genau. Auftraggeber ist das Gesundheitsministerium und wir wickeln ab.
Aber eben nicht föderal organisiert.
Nein.
Trotzdem kommen aber die Expertinnen aus der Region.
Genau. Und das ist ja auch ein Riesenbenefit von Gesund aus der Krise. Wir haben es erstmals geschafft, in den Regionen zu vernetzen, nämlich die Profis zu vernetzen. Wir haben regelmäßige Online-Vernetzungstreffen, wo informiert wird, wo vernetzt wird, wo aufgerufen wird, Intervisionsgruppen zu bilden. Und der Riesenvorteil ist, ich muss nicht weit zu meinem Behandler fahren. Und ich muss mich nicht selbst auf die Suche machen, hat wer ressourcenfrei. Es gibt ja Wartelisten ohne Ende. Und es wird zentral, wird erfasst, welche Behandlerin hat ressourcenfrei und wer braucht was. Und dieses Matching passiert innerhalb von wenigen Tagen. Und im Idealfall brauche ich nicht länger als 30 Minuten zu meiner Therapeutin selbst im Zillertal oder im Waldviertel.
Helene Wimmer, vielen Dank für Ihre Expertise, vielen Dank für die Zeit und herzlichen Glückwunsch zu Gesund aus der Krise.
Vielen Dank.
365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion. Falls Sie die Arbeit von VSOM und diesen Podcast unterstützen möchten, dann abonnieren Sie 365 auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, Castbox, iTunes oder Soundcloud und überall, wo es Podcasts sonst gibt. Der Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien finanziert seine Aktivitäten durch Mitgliedsbeiträge und Spenden. Falls Ihnen Medien, Bildung und Demokratie auch ein Anliegen sind, dann freuen wir uns, wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen möchten. Dazu finden Sie Informationen auf der Webseite www.vsom.tv. In diesem Sinne, bis morgen.